Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben, jetzt sage ich einfach mal, Mittwoch, den 1. April. Und keine Sorge, wir bringen keine schlechten April-Scherze heute in der Folge. Denn wir haben heute für euch das ja absolute Loser-Depot gebaut. Das unbeliebteste Depot der Welt bekommt ihr unter anderem in dieser Folge zu hören. Und die besten Nachrichten für euch, diejenigen, die es eben schon kennen: Ihr habt die Chance, das zu gewinnen. Wir haben ein neues, mega cooles Gewinnspiel für euch vorbereitet in Zusammenarbeit mit Smart Broker. Dazu noch mehr im weiteren Verlauf des Videos. Und wir haben auch ansonsten viele spannende Themen in diesem Video. Also wir werden euch nicht nur diese 10 Aktien vorstellen, die wir aktuell ja so für die größten Verlierer halten, aber wir sagen dann natürlich auch noch was dazu. Wir holen natürlich jetzt nicht die größten Graupen dann da rein, sondern welche, wo wir auch so ein bisschen die Hoffnung haben, dass es sich erholt. Wir schauen uns heute auch mal so die aktuelle Lage der Magnificent Seven an, denn da hat es ja einige recht starke und umfangreiche Korrekturen gegeben. Wer ist am günstigsten? Wie ist die aktuelle Lage? Wo finden wir es gerade besonders interessant? Aber es gibt auch viele weitere interessante Nachrichten, über die wir noch zu sprechen haben. Ihr merkt schon, also es wird eine vollgepackte Folge. Lasst jetzt schon mal einen Daumen nach oben dafür da, wenn ihr auf YouTube mit reinschaltet. Und natürlich denkt dran, die Berichtssaison steht vor der Tür. Hier auf dem Podcast werdet ihr immer über die aktuellsten Zahlen dann natürlich informiert. Da werden wir dann auch wieder am Mittwoch kurz vor der Folgenveröffentlichung dann die Folgen wieder aufnehmen, dass ihr immer tagesaktuelle Infos habt. Deswegen lasst auch unbedingt ein Abo da oder folgt uns auf den Podcast-Plattformen. Michael, erzähl mal, was ist los? Es geht ja weiterhin heiß her. Also aktuell gefühlt gibt es nur Tage, die blutrot oder giftgrün dann sind.
Ja.
Was ist los aktuell? Was sollte man unbedingt wissen, deiner Meinung nach?
Ja, aktuell ja meist eher blutrot, kann man sagen. Also der Wochenauftakt war schon mal alles andere als schön. Nachdem wir ja erstmal positiv eröffnet hatten, ging es dann doch teilweise wieder ziemlich heftig bergab. Und die Themen, die bleiben einfach. Ja. Die Angst, dass die Straße von Hormuz nicht geöffnet wird. Donald Trump hat ja schon mehrfach behauptet, ja, sie sorgen jetzt dafür, dass sie geöffnet wird. Er hat gedroht, der Iran soll sie öffnen. Sie machen es aber nicht, sondern ganz im Gegenteil, die bleibt geschlossen. Und jetzt haben sie ja, ich glaube, ist es durchs Parlament dort irgendwie gegangen, dass sie da jetzt so ein Gesetz beschlossen haben, dass sie jetzt schön Durchfahrtsgebühren kassieren. Und heute Morgen waren dann die US-Futures auch deutlich im Plus und auch der DAX, weil Donald Trump hat mal wieder den Taco gemacht, also und hat jetzt gesagt, im Endeffekt, er sei jetzt sogar bereit, den Krieg gegen den Iran zu beenden, selbst wenn die Straße von Hormuz geschlossen bleibt. Hä? Also das ist wirklich, ja, was will man dazu sagen? Ich glaube, ihm wurde auch so zugezwitschert, dass das ziemlich gefährlich ist, auch wenn dann die ganzen US-Schiffe da irgendwie vor Ort sind. Also Foots on the ground, dann irgendwie Kark Island zu besetzen, das könnte sehr kostspielig werden, was Material noch Menschenleben angeht. Aber auch die Straße zu sichern, ja, wenn dann irgendwann mal ein Schiff, also wenn da zu viele Drohnen auf Schiffe gefeuert werden, man stelle sich vor, da geht so ein großer Flugzeugträger unter oder wird stark beschädigt. Das wäre natürlich ziemlich krass, wenn das passiert. Und deswegen macht er scheinbar doch einen Rückzieher und will es vielleicht doch mit politischem Druck probieren. Aber ob das klappt, sehr schwer zu sagen. Ja, aber was natürlich jetzt passieren kann, so wie ich das interpretiere: Dem Iran nicht böse gesonnene Länder, die dürfen dann eine Gebühr zahlen, die Schiffe dürften durchfahren. Ja, das ist ja vor allen Dingen an wahrscheinlich die asiatischen Länder. Also da ist ja aktuell schon überall Ölmangel. Also China hat Probleme, ich glaube Thailand, da gab es schon irgendwelche Meldungen von wegen ja Homeoffice und auch Vietnam und so weiter. Also da könnte der Ölfluss dann wieder fließen. Aber was jetzt hier in Richtung Europa passiert oder natürlich auch irgendwelche US-Gesellschaften, die dort fördern, das könnte sehr schwierig bleiben. Aber ich sag mal, die Lage ist weiter sehr dynamisch und es scheint auch immer noch alles ziemlich offen zu sein. Heute Morgen, was ich so gesehen habe, da gab es auf X jetzt ganz viele Bilder, da ist anscheinend eine unterirdische Raketenlagerstätte, haben wahrscheinlich einige auch von euch die Bilder gesehen, ist in die Luft gegangen, also so krasse Explosionen. Da sieht man mal auch wieder, dass diese ganzen Aussagen von Donald Trump, man habe ja alles schon zerstört, so ungefähr, natürlich auch nicht richtig sind, ja. Denn der Iran hatte ja viele, viele Jahrzehnte Zeit, sich darauf vorzubereiten, hat er alles unterirdisch gebaut und so weiter. Ja? Und das ist sehr schwer, da ranzukommen. Aber auf jeden Fall, einmal hat es jetzt so richtig geknallt, aber Ich denke nicht, dass das alles war. Ne? Also da bleibt die Lage weiter sehr wirr. Das habe ich gerade eben noch mal gelesen. Es könnte jetzt $200 Ölpreis geben, wenn die Straße von Hormuz geschlossen bleibt. Was das dann natürlich mit den Börsen macht, das könnt ihr euch vorstellen. Ne? Also das würde dafür sorgen, dass die Inflation weiter nach oben geht, dass die Unternehmen große Probleme bekommen, dass es vielleicht Ölknappheit gibt, Homeoffice, ja. Man muss aufpassen, dass man nicht mehr in Urlaub fliegt, weil es zu teuer ist und so weiter. Also das hat dann natürlich riesige Nachlaufeffekte und das würde wahrscheinlich dann zu einem nochmal größeren Abverkauf führen. Andererseits sind wir ja schon auch sehr stark überverkauft. Also viele Aktien hat es so richtig zersäbelt. Wir sind jetzt auch in den Indizes überall im Korrekturmodus. Das heißt irgendwie 10%, 11%, 12% unter den Hochs. Der Bärenmarkt geht ja bei 20% los. Also da fehlt noch ein bisschen was. Aber die großen Tech-Werte, die hat es schon echt teilweise ordentlich zersäbelt. Und da sind die meisten jetzt auch schon im Bärenmarkt. Ich glaube, Apple ist noch ganz knapp davor. Die sind noch nicht im Bärenmarkt, aber Meta, Microsoft und Co., die sind alle im tiefsten Bärenmarkt, teilweise sogar über 30% im Minus. Also das ist schon heftig. Und nochmal ganz kurz zum Montag. Das war auch wieder interessant zu beobachten. Es war ja bisher immer so, dass so die KI-Infrastrukturaktien, die hatten sich eigentlich noch gut gehalten. Und so Software-Sektor war brutal unter Druck. Da gab es auch wieder, kann man gar nicht mehr drüber reden, es gibt irgendwie jeden Tag gefühlt irgendwie ein Update von Claude, ja, und der ballert dann immer wieder irgendwas nach unten. Aber gestern waren dann Micron und Co. deutlich im Minus. Also alles so im KI-Infrastrukturbereich, auch AMD, obwohl es da Kaufempfehlungen gab, SanDisk, Western Digital. Ich glaube, das sind auch mehrere Effekte, die dort reinspielen. Zum einen gab es ja dann von Google, da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, diese neue Technologie, wo man weniger Speicher braucht in einzelnen Bereichen, also wenn es Inferenz, also wenn man dann halt, wenn die Modelle rechnen sozusagen, das ist das eine. Zum anderen glaube ich auch einfach Gewinnmitnahmen, weil die Aktien sind sehr gut gelaufen und Micron und Co., da sitzen halt viele auf Gewinn, vielleicht wird da ein bisschen was verkauft, damit man vielleicht andere Verluste einfach ausgleichen kann. Und die DRAM-Preise, die sind auch, glaube ich, so diese Spot-Preise sind so ein bisschen jetzt unter Druck geraten. Ich kriege jetzt die Story nicht mehr zusammen, aber auf jeden Fall war es irgendwie so, dass auch OpenAI, also Sam Altman, hatte da irgendwie mit mehreren Großen verhandelt. Ich muss nochmal zusammensuchen, ne? Und hat da irgendwie einen Großteil der Produktion wollte er sich sichern. Also das war auch alles ein bisschen absurd. Und die rudern ja jetzt auch zurück. Da habe ich ja jetzt gleich auch nochmal die Story, dass man erst diese Sora-App, also die Videogenerierung, jetzt erstmal geschlossen hat, weil es nicht so das allerbeste Geschäftsmodell war. Da habe ich gleich ein paar Zahlen zu. Also das ist halt auch einfach heftig gewesen. Ja, und im Endeffekt bleibt es dabei. Wir sind jetzt heute am Dienstag, wir nehmen ja mittags auf. Stand jetzt sieht es nach einer Erholung aus. Ich glaube, heute gibt es aber auch noch eine große Pressekonferenz. Also wenn Donald Trump jetzt sagt, wir haben alle Kriegsziele erreicht und ja, wir ziehen uns zurück, wahrscheinlich wird der Markt dann erstmal eine Erleichterungsrallye sehen. Und wenn der Iran dann nur Gebühren kassiert und dann die Schiffe wieder durchlässt, ja, dann ist den Menschen vor Ort wahrscheinlich nicht so viel geholfen. Zumindest die den Regierungssturz haben wollten. Aber vielleicht fließt dann das Öl wieder in viele Länder und dann kann es natürlich da auch eine ordentliche Rallye geben. Aber wir werden es mal sehen. Ne? Es ist alles weiter sehr, sehr wirr. Aber ich bin so mittelfristig jetzt eigentlich so von diesem Niveau, wir haben ja gleich nochmal diese Magnificent Seven Aktien, die Bewertungen, also die sind schon ziemlich heftig zurückgekommen. Es ist jetzt statt viel Euphorie in vielen Aktien doch eher sehr viel Pessimismus und das ist ja eigentlich immer schon eine sehr, sehr gute Basis dann wieder für steigende Kurse, wenn dieser Effekt des Ölpreises und des Krieges in Nahost dann einfach wegfällt und das kann natürlich auch schnell passieren.
Ja, also Fear and Greed Index ist bei mittlerweile 13 angekommen, also bei 0 ist dann absolut Armageddon, wir sind mittendrin schon im Extreme 4 Bereich, ja, also da ist der Tacho schon in der Mitte in dem Feld drin, also die Angst, die geht wirklich um und man sieht es vor allem so an den Big Tech Werten, aber auch Indizes teilweise ja, schon nicht genau, so gut also gelaufen.
CNN, Fear and Greed ist krass unten und der VIX, die Volatilität, die war jetzt auch länger über bei 30, ich gucke gerade nochmal, wo er jetzt ist. Vielleicht mal suchen. Aber war über 30. Das ist halt auch schon ein Zeichen dafür, dass doch, ich will nicht jetzt sagen, krasse Panik herrscht, aber schon sehr viel Angst herrscht. Und das hatte man auch am Freitag gesehen, aus Angst davor, dass am Wochenende was passiert. Gestern auch Intraday wirklich brutal, teilweise der Verkaufsdruck. Und das, ich sag mal, das imaginäre Gummiband ist schon ordentlich gespannt jetzt. Also, wenn es damals nicht mal bald eine richtig fette Relief-Rallye gibt, würde mich sehr wundern. Ne? Kann natürlich dann trotzdem weiter nach unten gehen, aber dass es jetzt alles am Stück fällt, das wird nicht passieren.
Ja, also eben, es sind halt weiterhin die Themen, wie es gerade angesprochen hast, OpenAI. Da gab es ja jetzt tatsächlich, das war auch eine recht überraschende Meldung, dass man Sora, das war also sein KI-Tool, das am Anfang ja so für einen regelrechten Hype gesorgt hat, dass man das Ganze nun beerdigt. Also das hat tatsächlich recht viele Leute überrascht, vor allem, weil man auch nur auf X sozusagen veröffentlicht hat, we are saying goodbye, ohne jegliche Begründung und ähnliches. Zudem kam ja noch, dass sie da ja auch einen recht interessanten Deal mit Disney eigentlich geschlossen hatten. Also es war der Fall, Disney wollte 1 Milliarde in OpenAI investieren. Dafür hätten sie mit Sora dann, also hätten die Leute die Möglichkeit gehabt, über 200 Disney-Figuren hier dann zu verwenden mit dem Videotool. Ja, also das ist nun auch Geschichte, das Thema. Und ja, ich glaube, es zeigt halt wieder, wir haben ja schon oft gesagt, dass wir beide recht skeptisch gegenüber dem ganzen OpenAI-Thema sind. Also eigentlich hofft man ja nicht, dass sie irgendwie den Bach runtergehen, aber ich bin jetzt mal gespannt, wenn dann auch mal wieder so in ein paar Wochen mal wieder neue Zahlen veröffentlicht werden, so von Gemini, von den Nutzern, ChatGPT. Also ich habe da echt ein ungutes Gefühl bei dem Ganzen, was so die Entwicklung angeht, weil ja eben doch vieles so an dem Thema die letzten Quartale dranhing. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass der Markt jetzt auch mal so ein bisschen in eine Korrekturphase gegangen ist, vor allem bei diesen Big-Tech-Werten, die oft auch sehr nah an dem OpenAI-Thema dran waren. Also ich glaube, bei den meisten ist so diese Fantasie auch schon wieder wirklich komplett ausgepreist worden. Siehe auch mal Microsoft dann, ja, also die sind auf dem niedrigsten Stand seit vielen Jahren, worüber wir ja auch noch gleich sprechen werden. Also ja, es bleibt weiter eine wirklich heiße Kiste mit OpenAI. Sie haben eben auch gesagt, sie vermuten jetzt, dass jetzt so viele Kosten, also so viele Projekte, die sie haben, die enorm hohe Kosten haben, aber wenig erstmal Erträge bringen oder ja, viel Geld halt einfach verbrennen, aufgrund eines geplanten Börsenganges, dass man die mal wieder streichen möchte, denn dann müssen halt wirklich alle Zahlen mal so komplett offengelegt werden und ich glaube, da wird es dann dem einen oder anderen schon Angst und Bange. Man hat ja schon eben gehört, wie hoch die Defizite sein sollen, aber es ist dann doch nochmal was anderes, wenn man es dann auch wirklich so schwarz auf weiß dann eben sieht und ich glaube, da wird der ein oder andere noch verwundert seine Augen reiben. Und es zeigt eben auch, wie gefährlich so das ganze Spiel um OpenAI dann eben aktuell ist. Ja,
also. Genau, also wir haben es ja schon oft gesagt. Ich glaube, sie sind aktuell ziemlich heftig am Ruder. Ne? Und wäre OpenAI schon an der Börse, ich weiß nicht, ob die noch auf Allzeit hochstehen würde. Ich glaube nicht, weil einfach Claude und hier Codex und was die alles bringen, gestern ja nochmal. Ich glaube, dieses Computer, wo man dann vom Handy aus irgendwelche Agenten starten kann, der macht dann alles, was du möchtest auf deinem Computer, dass das sogar jetzt in Codex integriert ist. Und also es gab auch so Daten von irgendwelchen Kreditkartenanbietern. Es geht einfach so durch die Decke gerade, Claude. Das ist so unfassbar einfach. Und OpenAI hat eben das Problem, sie sind mehr im Business-to-Consumer-Bereich gewesen, unter anderem mit Sora, aber du generierst da irgendwelche lustigen Clips oder sinnlosen Clips oder spielst damit rum, ja. Aber wo ist das Geschäftsmodell dahinter? Da gab es ja jetzt Schätzungen, also es ist nichts Bekanntes, ja. Sora hat tägliche Betriebskosten pro Tag von etwa 10 bis 15 Millionen Dollar verursacht. Das muss ich mir vorstellen, ja. Und also ein 10-sekündiges Video kostet 1,30 Dollar bis 1,50 Dollar und dem gegenüber stehen einfach im Endeffekt keine Einnahmen, ja. Man hat jetzt geschafft, dass die App und die API Einnahmen über die gesamte Laufzeit von 1,4 bis 2,1 Millionen erzeugt hat, ja. Also da reicht nach ein paar Stunden hast du die Einnahmen seitdem es Sora gibt schon wieder aufgefressen. Also das war halt einfach nicht mehr tragbar und da hatten sich wohl auch Mitarbeiter beschwert. Rechenleistung wird blockiert, ja, das funktioniert alles nicht und du kannst darauf kein Geschäftsmodell, glaube ich, aufbauen. Und dementsprechend hat man das jetzt abgeschaltet, auch wenn es eben schon erfolgreich war. Aber wenn du halt damit nur Geld verbrennst, du hast es gesagt, du musst jetzt irgendwann, also ich glaube, OpenAI ist jetzt auch in der Phase, wo es nicht mehr nur um einfach wachsen geht, egal was es kostet, sondern du musst jetzt langsam auf die Kosten einfach achten. Und deswegen, Sam Altman ist ja schon die ganze Zeit hier auf Roadshow und muss Investoren überzeugen für den Börsengang, denn die brauchen ja unbedingt das Geld. Wir hatten es ja gesagt, wie lange sie noch Cashflow negativ sie sind. Und jetzt will man sich eben stärker fokussieren und dann solche Side-Businesses nach und nach abschalten. Und dadurch ist eben, wie du gesagt hast, auch dieses Investment von Disney, das sollte, glaube ich, 1 Milliarde betragen, ist jetzt auch ad acta gelegt, weil man das eben gar nicht weiterlaufen lässt. Also, ja, bin ich mal gespannt. Also, wäre natürlich echt krass, wenn es für OpenAI dann doch alles nicht so einfach wird. Dann wird's halt, dann wird's richtig rappeln am Markt. Aber irgendwie, ich glaube schon, dass sie den Börsengang schaffen. Sie werden jetzt auch wohl in Kürze ihr neues KI-Modell, SPUD heißt das, also S-P-U-D, vorstellen. Und das soll wieder nochmal einen Sprung nach vorne machen. Das wird wohl intern schon getestet. Training und so ist abgeschlossen. Bin ich mal gespannt, ob sie sich da wieder dann an die Spitze setzen. Aber ich meine, wie lange ist es jetzt her, dass Gemini die letzte Version gebracht hat? Ist auch schon wieder eine Weile her, oder? Kann mir vorstellen, dass da Google direkt wieder den nächsten raushaut. Ich habe irgendwie das Gefühl, das haben auch ein paar geschrieben, zum Beispiel, dass jetzt auch Anthropic, die hauen so schnell die Features raus, hat auch einer gemutmaßt, dass die wahrscheinlich intern schon, die wollen jetzt auch bald ein neues Modell bringen, dass sie dieses Modell intern schon nutzen oder sogar noch was anderes, weil sie einfach so krass halt neue Sachen auf den Markt bringen können, dass das ja einfach nur noch mit einem neuen Modell oder mit einer nahen AGI, also mit einer allgemeinen künstlichen Intelligenz möglich ist. Und vielleicht haben sie intern da echt schon nochmal mehr Schritte gemacht und warten damit aber trotzdem einfach noch, weil sie jetzt selbst im Endeffekt erstmal hier alles releasen an Software, an neuen Versionen und so weiter. Also das ist, es ist gerade wirklich, man kommt einfach gar nicht mehr hinterher, was hier abgeht einfach. Ja? Also wir leben wirklich in einer verrückten Welt auf jeden Fall. Ne? Aber das ist ja das Problem. Ne? Wer profitiert davon am Ende? Aktuell alles Börsengelistete irgendwie nicht, ne? Oder sehr wenig. Es waren mal die Speicherhersteller, die jetzt aber auch nicht mehr. Die Cloud-Anbieter werden auch verprügelt. Da gehen wir jetzt mal gleich drauf ein auf die Bewertungen, weil die keine Cashflows mehr haben, beziehungsweise keine Free Cashflows mehr haben, wird alles investiert. Das ist schon irgendwie alles eine verrückte Situation.
Ja, dann gucken wir uns doch mal die Magnificent Seven an. Die meisten von denen zuletzt nicht so gut gelaufen, das trotz, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, in den letzten Berichtssaison, also hat eigentlich fast keiner von denen wirklich enttäuscht. Also ich muss sagen, Tesla-Zahlen waren wahrscheinlich so mit die schwächsten, beziehungsweise so vom Enttäuschungspotenzial her mit eine der höchsten, denn Apple hatte beispielsweise sehr starke Zahlen. Auch Meta an sich, die Zahlen sind gut gewesen, bis dann halt eben so ein bisschen so die Ernüchterung gekommen ist, auch was so die Kosten angeht. Amazon, Alphabet, Microsoft, Nvidia, die hatten alle sehr, sehr starke Zahlen präsentiert und die meisten hat es dann aber halt eben trotzdem im Nachgang erwischt, vor allem als man dann eben so auf die CapEx-Ausgaben zu sprechen gekommen ist, ja. Bewertungstechnisch muss man sagen, da wurde jetzt einiges durchgewirbelt in der letzten Zeit und vom Forward-KGV aus betrachtet ist tatsächlich Apple aktuell der teuerste, liegt halt eben auch daran, dass sie von den ganzen Unternehmen somit die geringsten CapEx-Ausgaben halt aktuell angekündigt haben, weil Apple, ja, lange Zeit galten sie eben so als der große Verlierer vom KI. Jetzt aktuell sind wir halt so in der Phase, wo das so ein bisschen belohnt wird, sage ich jetzt mal, weil man halt immer noch so ein bisschen die Sorge hat, dass sich das alles nicht so refinanziert. Aber man muss natürlich trotzdem auf faire Weise dazu sagen, es bleibt ein Damoklesschwert für Apple, ja. Also sollte halt dann doch sich auf einmal jetzt zeigen, dass in den nächsten Jahren jetzt dann die Margen beispielsweise von Google, von Amazon und Microsoft, Nvidia dann wieder explodieren oder sie halt wieder überproportional wachsen, dann könnte das für Apple ein Problem werden. Oder dass dann halt natürlich, wenn sie jetzt dann Gemini-Technologie benutzen und Alphabet dann auf einmal sagt, hey, jetzt zahlt ihr einfach mal das Doppelte dann dafür, ja. Also aktuell scheint es so, als wäre Apple der Gewinner, beziehungsweise wenn man jetzt mal nur so nüchtern auf Bewertungskennzahlen schaut, ist Apple der Gewinner? Ja. Aber da gibt's noch ein paar Abers dann, aber das ist ja auch immer das Schöne an der Börse. Wenn alles immer so klar wäre, wären wir alle schon längst Milliardäre. Das wäre natürlich klar. Aber ansonsten, bei den meisten hat es wirklich heftige Abwertungen gegeben, ja. Also Meta ist mittlerweile der niedrigste von der Bewertung her mit einem Forward-KGV 17,7 zum aktuellen Zeitpunkt. Nvidia ist mittlerweile bei unter 20 angekommen. Du musst sagen, weil Nvidia ist ja mal vor nicht allzu langer Zeit wahrscheinlich das höchst bewertetste Unternehmen gewesen, so bei den Big-Tech-Werten, also mit großem Abstand. Und da sieht man jetzt mal, ich meine, der Kurs, der ist ja nicht hemmungslos eingebrochen oder so, ja. Das ist halt einfach aufgrund einer langen Seitwärtsphase, auch mal wieder so ein bisschen Schwächephase, da sieht man halt, wie stark die halt immer noch am Wachsen sind, ja, also wie deutlich die sozusagen in ihre Bewertung reingekommen sind. EV-EBIT-technisch sind sie noch das höchstbewertetste Unternehmen, aber sie haben halt auch, was diese Ergebnisse angeht, somit die höchsten Wachstumserwartungen. Microsoft Forward KGV 20 mittlerweile angekommen. Wer hätte das noch vor wenigen Monaten gedacht? Das war auch einer der Gründe, warum ich sie jetzt ja vor wenigen Tagen nochmal aufgestockt habe bei mir im Portfolio. Also im März war das bei mir die größte Aufstockung. Alphabet mittlerweile auch wieder so ein bisschen zurückgekommen. Die sind jetzt bei einem Forward KGV 23,6. Amazon ist bei 26, ja. Also, man muss halt jetzt wirklich dazu sagen, also die Unternehmen, die sind jetzt wirklich mal bewertungstechnisch bei einigen Werten deutlich zurückgekommen. Ja, die Free Cash Yields, die sind bei fast allen extrem eingebrochen. Aufgrund der massiven CapEx und eben auch angekündigten CapEx wird sich das auch in diesem Jahr ziemlich sicher nicht erholen, was das angeht. Aber man muss da natürlich immer das Ganze langfristig im Blick behalten. Also wenn jetzt die Unternehmen dann nach dem Jahr sagen, hey, der Superzyklus der CapEx ist jetzt vorbei, dann schießen natürlich die Free Cash Yields auch wieder recht schnell nach oben dann. Das darf man dabei nicht vergessen.
Also ich wollte sagen, also wenn die Unternehmen wirklich dann andeuten, dass man jetzt das Top erreicht hätte oder dass es nächstes Jahr sogar ein bisschen runtergeht, dann werden die Aktien wirklich nach oben schießen. Ne? Denn die Datacenter sind dann gebaut, da fließen dann die Cashflows rein und wenn man dann halt nicht mehr ganz so krass aufs Gas drückt, dann kann ich mir vorstellen, dass es dann halt innerhalb weniger Tage einen richtig fetten Schub nach oben gibt. Aktuell mag das alles gar nicht, ne? Aber ich bin da sehr optimistisch, dass sich das dann irgendwann wieder dreht. Ne? Der Markt muss das halt verdauen, dass man, wie auch gelesen, ne, von diesen früher Asset Light, ne, du hast ein bisschen was gebaut an Data Centern, hast die dann vermietet und hast richtig fett Geld verdient, hohe Cashflows gehabt, hast ein bisschen Software gemacht und so. Ne? Und das war schöne heile Welten. Jetzt ist man mittlerweile hierzu so, sag mal, zu Industrieunternehmen geworden, die halt richtig viel Geld in die Hand nehmen müssen, um da Hardware hinzustellen und Häuser zu bauen, Gebäude zu bauen und so. Und das ist halt ein bisschen was anderes jetzt, ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwann doch der Markt einfach honoriert, ne? Denn alles, was man jetzt sieht, ist, dass diese Hoffnung, dass da, Rechenleistung sehr stark gebraucht wird, dass die sogar vielleicht untertrieben ist, wenn man sieht, was jetzt da bei Claude und so weiter abgeht mit der Anzahl an Token, ne? Bei mir die Mitarbeiter, die haben auch gesagt, ne, Claude und so, auch Gemini, irgendwie immer mal Fehlermeldungen und so, die scheinen alle am Limit zu sein, ja, die kommen gar nicht hinterher mit der Rechenleistung und damit werden dann Amazon und Co., die denken langfristig, werden die wieder Geld verdienen, deswegen bin ich da auch eigentlich jetzt langfristig weiter sehr optimistisch.
Gut, Geld verdienen tun sie ja noch. Es sind halt nur wenige Cashflows dann sozusagen da. Also wir haben es ja zuletzt gesehen, also viele wieder mit Rekordgewinnen, die da gebracht haben. Und vor allem, du hast jetzt dieses Beispiel genannt, wir hatten es ja erst vor wenigen Jahren den Fall mit Meta und dem Metaverse. Da hat man ja genau das Thema gesehen. Kaum hat man so ein bisschen alleine schon nur rhetorisch das Ganze zurückgefahren, weil die Ausgaben, die sind ja immer noch da und die Aktie hat sich sogar vervielfacht. Ich will jetzt nicht sagen, dass jetzt hier Vervielfacher anstehen bei diesen Unternehmen, weil dafür war natürlich auch der Absturz von Meta damals viel größer. Also wie gesagt, wenn man das so im Nachgang nochmal betrachtet, das ist ja wirklich absurd gewesen, eine Meta irgendwie mit einem Forward-KGV. Ich glaube, wir waren mal bei 8 in der tiefsten Phase oder sogar bei 7x oder so. Also das ist halt wirklich lachhaft gewesen für so ein profitables Unternehmen. Ja, aber daran sieht man dann halt eben auch. Und was man jetzt bei dem Ganzen mit bedenken muss, also bei diesen Unternehmen, die jetzt so viele CapEx dann ausgeben, das sind die erfolgreichsten und profitabelsten Unternehmen der Welt und ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass alle so dermaßen schief liegen damit. Da würde jetzt vielleicht der ein oder andere sagen, ja, aber was ist denn mit Apple? Ja, aber Apple ist natürlich auch grundlegend für mich ein ganz anderes Geschäftsmodell als alle anderen bei den Magnificent Seven, ja, weil sie eben diese Stärke wirklich im Hardware-Bereich, also wirklich in physischen Produkten, die an einen Konsumenten verkauft werden, haben. Microsoft, Alphabet und Amazon beispielsweise, die sind halt in der Cloud quasi, bieten die genau das Gleiche dann sozusagen an, Cloud-Infrastruktur dann. Und da fließen ja gerade halt viele Milliarden dann eben rein. Dann haben eben einige die KI-Modelle, Microsoft natürlich mit OpenAI dann, Alphabet natürlich sein eigenes mit Gemini, Meta mit Llama, auch wenn man da jetzt noch nicht allzu viel davon gesehen hat. Also da gibt es natürlich viele
Avocado Parallelen. Avocado heißt das doch, das Neue. Bitte? Das soll doch jetzt bald kommen. Avocado heißt das doch und das
oder
ist
wohl Avocado, auch, da gibt es ja einige.
Das ist jetzt auch gar nicht schlecht, das Neue. Also es ist
ja, also da gibt es ja eben einige und da gibt es viele Parallelen dann. Und das alles hat Apple natürlich dann eben nicht, weshalb es für mich jetzt auch nahe, dass an ihnen so ein bisschen so dieser Superzyklus dann eben vorbeigeht dann, ja. Aber es gibt ja jetzt wirklich kein Unternehmen, das jetzt ansonsten hier aus der Reihe tanzt und man dann gesagt hat, also ich wäre jetzt dann ein bisschen skeptischer, was das Ganze angeht, wenn jetzt zum Beispiel Microsoft sagen würde, wir geben nur 10 Milliarden in diesem Jahr aus und Amazon und Alphabet sagen, aber wir geben 160 bis 200 Milliarden dann aus. Ja, also das wäre dann doch mal deutlich was anderes und deswegen bin ich mir eigentlich oder gehe ich davon aus, weil ich auch Microsoft, Alphabet, Amazon und so im Depot habe, dass das schon auf lange Sicht hingesehen halt einfach notwendige Investitionen dann sein werden, weil du ansonsten halt einfach abgehängt wärst. Aber darüber haben wir auch schon öfter gesprochen.
Ja, ich wollte noch mal eine Sache sagen. Genau, Microsoft, noch mal ganz kurz zu Microsoft. Die da gab es jetzt auch von gestern zum Beispiel von Satya Nadella, der postet jetzt auch immer mal was auf X. Sie haben jetzt was Neues auch eingeführt. Ich will damit nur zeigen, dass sie natürlich auch jetzt nicht einfach stehen bleiben, sondern sie machen ja auch sehr viel mit KI. Sie haben Critiq heißt das, also Critique, ein neues Multimodal Deep Research System in Microsoft 365. Da kann man jetzt anscheinend direkt verschiedenste Modelle befragen und dann auch gleichzeitig schauen, wer gibt die beste Antwort und so weiter und das dann miteinander vergleichen. Also da habe ich jetzt auch zuletzt oft gesehen, dass sie da versuchen, auch jetzt ein bisschen aufzuschließen. Deswegen und nochmal, ich kann mir auch eins nicht vor, also dass zum Beispiel Office oder so oder irgendwelche Sachen von Microsoft vielleicht ersetzt werden. Da kommen neue Wettbewerber, okay. Aber dass jetzt Windows und so weiter ne, als Basis, dass also bis da irgendwelche Firmen da irgendwas ändern, das ist eigentlich, ich weiß nicht, ne? Sehr, sehr unwahrscheinlich. Dann wechselt man ja eher mal von, keine Ahnung, von Monday.com oder ändert sein CRM, aber bevor man irgendwelche Betriebssysteme ändert, als ich bei der Bahn noch war, da gab es auch schon lange, ich weiß gar nicht, was gab es da, nicht mal Windows XP, auch schon Nachfolger, und da lief immer noch Windows 2000 auf den ganzen Rechnern, ja, also deswegen, also ich will nicht wissen, das wird bei Firmen so lange dauern, bis da sich irgendwas ändert. Also deswegen bin ich auch bei Microsoft, habe ich auch, wie gesagt, jetzt vor kurzem mal gekauft und bin da jetzt auch mittelfristig nicht ganz pessimistisch. Ne? Muss man natürlich trotzdem abwarten, ob da jetzt direkt wieder ein riesen Bounce kommt, schwer zu sagen. Aber ich denke, Bill Ackman hatte da auch zuletzt ganz spannend was gesagt, dass da jetzt viele der Aktien sich so langsam doch fangen sollten. Ich kann mal gerade ganz kurz nochmal dieses Zitat raussuchen. Ich habe das irgendwo vorhin nochmal gesehen, da hat er irgendwie gesagt, genau, ignore the bears, some of the highest quality businesses in the world are trading at extremely cheap prices. It is one of the best times in a long time to buy quality. Ne? Also jetzt ist eine der besten Zeiten, um Qualitätsunternehmen zu kaufen, weil sie eben jetzt viel, viel günstiger geworden sind als noch vor einiger Zeit.
Ja, das sehe ich auch so. Aber jetzt mal so, um das Thema Magnificent Seven noch abzuschließen. Also wir wissen ja, Microsoft hast du gekauft. Wo findest du jetzt auch, wo du sagst, hey, da ist die Chance jetzt vielleicht nochmal besonders groß? Siehst du das jetzt bei Meta, weil sie am günstigsten ist? Oder Nvidia, die jetzt so niedrig bewertet sind, wie lange nicht mehr? Welche findest du jetzt ansonsten noch so interessant, wo du sagen würdest, da guckst du mal aktuell so genau hin?
Ja, also Meta habe ich ja schon im Depot, deswegen ich werde sie nicht nachkaufen. Ich glaube schon, dass sie sich erholen, aber Meta ist halt immer doch irgendwie so eine Blackbox. Ja. Du weißt nie, was bei Mark Zuckerberg im Kopf los ist und sie sind halt vom Werbegeschäft abhängig. Und ja, wenn es jetzt mit einem hohen Ölpreis der Weltwirtschaft schlechter geht, dann wird man auch bei der Werbung auf die Bremse drücken und das wird halt auch Meta merken. Plus jetzt diese ganze Geschichte mit ja Jugendschutz und so weiter. Also ich denke mal, wenn Meta noch günstiger wird, dann wird es immer spannender werden. Ne? Und Alphabet ist für mich jeder Rücksetzer aktuell auch ein Kauf. Die sind nicht ganz günstig. Ich weiß nicht, das größte Fragezeichen oder wo ich es halt echt nicht einschätzen kann, ist Nvidia. Ne? Zum einen, auf dem Papier sind die sehr günstig, aber es ist auch schon immer so gewesen, auch die ganzen Speicherhersteller, die hatten dann teilweise auch, also Micron hatte früher ein KGV von 5, das war aber eher ein Warnzeichen, weil du dann eben immer am Peak von dem Zyklus warst sozusagen. Und wenn dann die Preise runtergehen oder die Nachfrage mal nachlässt, dann haben die irgendwann wieder ein hohes KGV oder machen sogar Verluste. Und das ist dann eher wieder ein Kaufgrund. Und wenn es dann wieder günstig wird auf dem Papier, dann ist es eher wieder ein Verkaufsgrund. Das kann man natürlich argumentieren. Bei Nvidia weiß man nicht so genau, ne? Es könnte ja trotzdem weiter gut gehen. Aber wir hatten ja letztes Mal schon mal länger darüber gesprochen, woher soll das Geld halt noch kommen, um das immer noch mal weiter wachsen zu lassen, diese CapEx-Ausgaben? Also die sind ja alle schon am Anschlag. Deswegen, also ich habe keine Nvidia im Depot, ich würde jetzt auch nicht short gehen oder so. Aber ich weiß nicht, inwiefern da jetzt noch mal die riesigen Überraschungen kommen können. Also das Wachstum wird meiner Meinung nach sehr stark nachlassen. Vielleicht irgendwann sogar ein Minuswachstum, wenn mal die großen Konzerne auf die Bremse treten müssen, die Kunden. Ne? Also es sind ja die großen Hyperscaler sind halt die wichtigsten Kunden und deswegen ist es halt gefährlich bei Nvidia. Und da würde ich mich jetzt nicht einfach blind darauf verlassen zu sagen, naja, die hat ja nur noch ein KGV von 20. Ja, das kann sich ja halt trotzdem sehr schnell ändern einfach. Ne? Wenn jetzt Meta sagt, okay, wir treten auf die Bremse, unsere Ambitionen, wir schrauben die zurück, dann ist das KGV von Nvidia schnell mal nicht mehr 20, sondern ganz woanders. Plus, es gibt ja auch viel Konkurrenz. Ne? Also ChatGPT, also OpenAI macht seine eigenen Chips, Broadcom hat ganz viele Partner, mit denen sie Chips machen. Die TPUs von Google sind da am Start. Ne? Also ganz so Amazon mit den Trainium-Chips, da gibt's ja sehr viel Konkurrenz mittlerweile. AMD ist da gut am Start mittlerweile. Also so der No-Brainer ist es meiner Meinung nach weiterhin nicht. Ne? Auch wenn sie natürlich jetzt probieren, damit im Bereich Robotik Gas zu geben, im Bereich Robotaxis und so. Also weiß nicht, ne? Aber wie siehst du's? Ich kann es einfach nicht richtig einschätzen.
Ja, also wie gesagt, da ich Alphabet sowieso schon als größte Position habe und ich die ja vor einem Jahr so in der Schwächephase nochmal ordentlich aufgestockt hatte, für mich sind es aktuell tatsächlich Amazon und Nvidia, ja, muss ich dazu sagen, aber Nvidia mit all seinen Gefahren, also alles andere als ein No-Brainer, vor allem auch, je nachdem, Taiwan-Thema natürlich auch ein großes, weil Nvidia natürlich eine unfassbare Abhängigkeit dann von TSMC dann insgesamt dann hat. Aber an sich, das für mich so zwei wirklich sehr interessante Kandidaten. Amazon zum einen für eine Aufstockung, Nvidia auch mal wieder als Neukauf dann, weil Nvidia natürlich auch wahnsinnig breit aufgestellt ist. Da reden jetzt natürlich alle immer nur über die neueste KI-Chip-Generation, obwohl ja Nvidia mittlerweile in so vielen Bereichen extrem stark ist, auch mit ihrem eigenen Software-Ökosystem. Wirklich durchaus interessant und ich bin da 100% bei Bill Ackmans Meinung. Wann hatten wir zuletzt, wenn wir jetzt mal den Liberation Day, mal so dieses kurze Aufmucken da vor einem knappen Jahr mal so weglassen, wo du so viele Qualitätsunternehmer wirklich stark unter ihrer Medianbewertung hattest. Deswegen, ich finde es als langfristiger Anleger, es ist eine tolle Zeit aktuell, ja, um sich mal mit vielen Unternehmen mal wieder ein bisschen näher zu beschäftigen. Und wie gesagt, Microsoft hatte ich ja bereits vor wenigen Tagen dann eben auch nachgekauft. Genau. Dann kommen wir aber mal zu Aktien, die es teilweise wirklich richtig böse erwischt hat. Das unbeliebteste Depot der Welt haben wir in Zusammenarbeit gebaut. Ich sage jetzt einfach mal, jetzt kommt eine Dauerwerbesendung. Es ist ein Mix aus einem wirklich coolen Gewinnspiel und es ist das größte Gewinnspiel, das es von unserer Seite aus mit dem Smart Broker Plus jemals gegeben hat. Denn wir verlosen diesmal nicht ein Depot. Wir verlosen insgesamt drei Preise in einem Wert von weit über 2.000 Euro. Es gibt sogar auf Platz 3 die absolute Niete. Da würde euch dann der Michael noch mehr dazu dann sagen, was das dann ist. Könnt ihr euch ja bestimmt schon vorstellen, in welche Richtung das gehen könnte. Aber wir werden an euch dieses Depot verlosen. Der Erstplatzierte bekommt insgesamt dieses Depot. Das sind 10 Aktien in einem Wert von 1.500 Euro. Und der Zweitplatzierte bekommt 5 Aktien aus dem Depot, jeweils im Wert von 100 Euro, als insgesamt 500 Euro Wert. Und dann eben noch als dritter Platz gibt's ein Paket vom Michael, also insgesamt einen Wert von weit über 2.000 Euro. Und was wir euch verraten dürfen, das letzte Mal in dem Gewinnspiel haben knapp 400 Leute sich qualifiziert gehabt. Also es wird auch wieder so sein, diejenigen von euch, die unseren Link irgendwann mal benutzt haben, also um beim Smart Broker ein Depot abzuschließen, die dürfen wieder mit dran teilnehmen. Ihr müsst wieder lediglich 2 Trades im Zeitraum bis Mitte Juni abschließen im Wert von mindestens 150 Euro und dann nehmt ihr automatisch am Lostopf dran teil. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ihr seid noch gar nicht beim Smart Broker, auch gute Nachrichten für euch. Ihr könnt jetzt unseren Link unten verwenden und dann bekommt ihr außerdem bei der Eröffnung noch ein 30 Euro Amazon-Bruchstück geschenkt. Das gibt's also ohne Bedingungen für jeden, der unseren Link benutzt. Und eben, dann müsst ihr 2 Trades in dem Zeitraum vollziehen. Ihr findet alle Infos unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Wir haben uns diesmal eben überlegt, das war ja mal so eine Idee, die hatte ich tatsächlich spontan in einer der letzten Folgen. Wir könnten mal so das unbeliebteste Depot der Welt machen. Also 10 Aktien, die es zuletzt teilweise also so richtig zerberstet hat. Und dass man die in ein Depot macht, also eben natürlich dann auch so mit Hinblick auf ein bisschen längerfristigen Horizont. Und wie immer bei solchen Themen würde ich sagen, wir machen Alter vor Schönheit. Michael darf mal mit einem ersten Titel anfangen, den er ausgewählt hat, der mit in diesem Depot sein wird.
Genau, vielleicht noch ganz kurz. Es gibt natürlich auch noch andere Aktien, die noch stärker gefallen sind und manche wären auch Kandidaten gewesen, aber es gibt halt nur 10 Aktien und es sollen ja vor allen Dingen auch Aktien sein, die zwar jetzt stark gefallen sind, die gerade sehr unbeliebt sind, aber die jetzt kein Scam sind oder wo wir sagen, dass sie nichts wert sind, sondern die sich vielleicht wieder erholen, aber der Markt aktuell keinen Bock auf die Aktien hat, sagen wir es mal so, ne? Und ja, ich habe 5 Kandidaten, ich habe noch 2 deutsche Werte mitgebracht, 3 US-Werte und als ersten Wert, nehme ich mal einen deutschen Wert, habe ich mal Vonovia mit reingenommen. Die ganzen Immobilienwerte hat das ja böse zerrissen in letzter Zeit und das Spannende ist, eigentlich läuft es operativ jetzt wieder doch sehr gut, auch bei Vonovia, es gibt auch noch viele andere, TAG-Immobilien oder TAG-Immobilien, LEG, die haben eigentlich alle gute Zahlen gemeldet, Prognosen erfüllt, Ausblicke sind eigentlich auch ganz gut, aber die Aktien hängen eben doch sehr stark auch an den Anleiherenditen, am Zinsniveau und so weiter und da ja jetzt die Inflation wieder steigt und Zinssenkungen in weite Ferne gerückt sind, hat es die Aktien ordentlich zerberstet und Vonovia hat, glaube ich, eine Dividendenrendite jetzt von über 5% und ist recht günstig. Sie hatten einen recht optimistischen Ausblick und ich kann mir vorstellen, in einigen Jahren steht die Aktie auch wieder deutlich höher, denn die Nachfrage nach Wohnraum bleibt ja auf der einen Seite hoch, auf der anderen Seite konnte man zuletzt die Mieten immer ein bisschen nach oben anpassen. Auch wenn unterm Strich, ich glaube auch bei LEG-Immobilien, so der durchschnittliche Mietpreis ist wirklich brutal niedrig dort bei denen. Aber das sind natürlich auch eher, ja, ich sag mal, günstigere Wohnungen, also in Wohnblöcken und so weiter. Aber ja, auf dem Niveau auf jeden Fall sehr spannend. Deswegen habe ich mal einen Immobilienwert jetzt mit reingepackt, der jetzt hoffentlich auch nicht das Thema mit KI. Ich wollte jetzt nicht nur Werte reinnehmen, die Angst vor KI-Disruption haben. Und Vonovia ist, glaube ich, jetzt kein Kandidat, wo die KI, oder besetzt die KI bald Häuser? Die KI kauft bald vielleicht noch irgendwelche Wohnungen, um da dann sich Rechenzentren reinzubauen oder irgendwie so. Keine Ahnung, ich weiß, nee, Spaß, aber deswegen Vonovia ist auf jeden Fall ein meiner ersten Kandidaten.
Ja, die KI zwar nicht, was ich aber noch gelesen habe als kleinen Funfact, dass in China mittlerweile Schweine Hochhäuser besetzen. Also da gibt es mittlerweile vertikale Farmen, 26 Stockwerke mit mehreren 100.000 Schweinen, die da gezüchtet Krass. Werden, weil Schweinefleisch immer beliebter wird. Also diese armen Viecher, ja, also abartig. Aber wie gesagt, anderes Thema. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe tatsächlich auch einen deutschen Titel mit dabei. Aber er ist nicht aus dem großen DAX dann, es ist ein kleinerer aus dem DAX, werde ich euch aber später verraten. Dann, du hast ja das Thema KI-Disruption genannt, ihr werdet es ja natürlich eben auch schon vermutet haben, es sind Softwarewerte mit dabei, ich werde euch mal meinen ersten nennen. Und das ist ein Unternehmen, wo ich einfach wenig an die Disruption glaube, das ist Constellation Software, das ist für mich einer der interessantesten Softwarewerte, die es gibt. Da gehören weit über 600 Unternehmen mit dazu, die kaufen immer kleine Softwareunternehmen auf, integrieren die in das Unternehmen und die bleiben dann aber eben eigenständig. Also das ist nicht so, dass die kaufen, die irgendwie besser machen und wieder verkaufen, sondern die bleiben im eigenen Portfolio. Da hast du dann Zugriff auf das Know-how dann sozusagen von Constellation Software. Die hatten zusätzlich neben aktuell diesem großen Problem eben durch diese Gefahr oder Angst von KI-Disruption, dass eben auch der CEO nach vielen, vielen Jahren aus gesundheitlichen Gründen eben zurücktreten muss. Der ist mittlerweile nur noch so ein bisschen im Leaderboard dann sozusagen. Und das in der Kombination in natürlich aktuell wahrscheinlich der schwierigsten Phase für Softwarekonzerne seit Jahren, Jahrzehnten, vielleicht sogar seit jemals. Natürlich ein sehr unglückliches Timing dann, weshalb Constellation Software hart abgestraft wurde. Aber da gibt es immer wieder dieses tolle Beispiel. Die haben zum Beispiel einen Betreiber von Hafen Software mit dabei. Welcher Großkonzern greift jetzt mit neuen KI-Modellen Software für Hafen dann an? Es ist schwer vorstellbar. Und das kurz gefasst der Grund, warum ich mich für Constellation Software aus dem Software-Sektor entschieden habe. Dann bitte sag uns mal deinen zweiten Wert.
Ja gut, dann haue ich mal direkt auch meinen Software-Wert raus. Da gab es ja jetzt echt viele Kandidaten. Aber ich habe jetzt einfach ServiceNow genommen. Die Aktie kam auch heftig zurück. Und ServiceNow ist einfach von den operativen Kennzahlen und auch dem Ausblick das Spannendste gewesen. Hat man wieder mit 20% wachsen. Und es gab viele Insider-Käufe zuletzt. Und der CEO, der Herr McDermott, der hat sich ja überaus optimistisch gezeigt, dass man ja selbst quasi die Plattform ist, die die ganzen KI-Agenten orchestriert, so hat das, glaube ich, genannt. Und man sieht bei dem Unternehmen halt, wie gesagt, gar nichts von KI-Disruption, sondern vielleicht wird man ja sogar Profiteur. Die Aktie war immer sehr, sehr teuer, ist aber auch jetzt sehr schlecht gelaufen. Und ich denke, ich habe auch jetzt im privaten Depot bei mir nachgekauft, also im Langfristdepot. Und ja, ich gönne euch auch die Aktie jetzt mal. Ne? Mal schauen, wie das jetzt in der nächsten Zeit läuft. Aber ServiceNow ist jetzt hier mein Kandidat noch aus dem Software-Sektor.
Ja, also halte ich auch für einen sehr interessanten Wert aus dem Sektor. Hätte es natürlich noch einige Alternativen gegeben, aber wir haben ja auch gesagt, man hätte jetzt wahrscheinlich sogar mit 10 Softwarewerten so ein Depot bauen können, aber das soll ja auch nicht Sinn der Sache sein. Ja, den nächsten Wert, den ich mit dabei habe, über das Unternehmen werde ich jetzt gar nicht allzu viel mehr erzählen, ist Novo Nordisk. Da scheiden sich natürlich aktuell die Geister. Ich habe sie schon seit einiger Zeit bei mir im Depot drin. Man hat es mitbekommen, die operativen Probleme, die sie aktuell haben. Aber wenn man es aus bewertungstechnischen Aspekten betrachtet, wie wichtig das Thema weiterhin für die Zukunft ist und wie gut sie da aufgestellt sind, war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass Novo Nordisk hier eben aktuell einer der nicht nur meistdiskutiertesten, sondern bei vielen auch einer der unbeliebtesten Werte ist. Alleine schon aus den Gesichtspunkten ein verdienter Platz in dem Depot, genau. Dann, ja. Was hast du als nächstes mitgebracht?
Genau, ich habe jetzt nochmal einen Wert aus dem Cybersecurity-Sektor, da gab es ja nochmal auf den Deckel letzte Woche, weil angeblich irgendwann jetzt im Bereich Cybersecurity von Claude nochmal was kommen soll, was irgendwie, ja, ich weiß gar nicht, also entweder kann man da mit der, ist das jetzt so gut irgendwie, dass es alles selbst erkennt, oder ich glaube, die hatten ja sogar davor gewarnt aus Cybersecurity-Gründen. Ich weiß nicht genau, die Details kennt man noch nicht, aber ich habe jetzt Zscaler mitgenommen, weil du ja noch einen anderen Wert hast, und Zscaler hat eigentlich auch zuletzt weiter doch gut abgeschnitten operativ, und die Aktie hat es aber mal so richtig zersäbelt. Jetzt gucke ich gerade nochmal, wie heftig genau. Die hängt auf jeden Fall an den Tiefs. Ich habe sie schon lange auch bei mir im Langfristdepot, und es war mal eine Zeit lang auch mal einer meiner besten Werte, und allein dieses Jahr fast 40% verloren, muss man sich mal vorstellen. Das ist schon echt heftig, und in einem halben Jahr 54%, da seht ihr mal. Ne? Die waren natürlich immer sehr hoch bewertet, Cybersecurity, und jetzt herrscht Angst, dass sie disruptiert werden, aber ich glaube, selbst Claude, also die KI hatte gesagt, sie können sowas wie CrowdStrike und Zscaler, war auch, glaube ich, dabei, gar nicht disruptieren und so weiter, weil es eher schon Infrastruktur ist, ne? Und das kannst du nicht vibe-coden oder wie auch immer, aber den Markt interessiert es aktuell nicht, aber Zscaler auf dem Niveau packe ich jetzt mal rein und mal schauen, wo die Aktie in 2-3 Jahren steht.
Ja, mein Wert aus der Cybersecurity, den ich mitgebracht habe, ist Palo Alto Networks. Die hat es jetzt nicht so hart erwischt wie andere, die wir mit dabei haben, aber sie sind auch deutlich im Korrekturmodus gewesen. Und für mich sind sie einer der unverzichtbaren Player einfach aus der Cybersecurity. Sie sind der Marktführer in ihrem Kernbereich. Also bei den reinen Cybersecurity-Anbietern gelten sie so ein bisschen so als der Plattformkönig der Branche. Vor allem so, was das Thema Netzwerksicherheit, also Firewalls angeht, sind sie sehr stark. Cloud-Sicherheit gehört mit dazu, auch AI-gestützte Sicherheitsoperationen, also SecOps, die da mit dabei sind. Die sind da wirklich dominant und haben da eine sehr große Kundenbasis, auch teilweise hier in Deutschland. Also auch ich hatte hier schon Berührungspunkte teilweise mit Produkten von ihnen. Also ein wirklich interessanter Player aus dem Cybersecurity-Markt. Wenn jetzt wir nicht noch die 10-Bagger-Challenge hätten, hätte ich wahrscheinlich sogar Rubrik genommen. Die habe ich ja da schon reingekauft gehabt, wäre auch ein interessanter Kandidat gewesen. Aber ja, in der Cybersecurity, da gab es ja jahrelang eigentlich keine wirklichen Korrekturen. Und jetzt Palo Alto Networks, auch CrowdStrike wäre ein Thema gewesen, die zuletzt so ein bisschen korrigiert haben. Ja, die hat es nicht so hart erwischt wie andere, aber eben jetzt doch mal eine spürbare Korrektur, weshalb ich mich für Palo Alto Networks entschieden habe. Was ist dein Wert Nummer 4, den du mitgebracht hast?
Genau, ach so, ja, bei Palo Alto Networks gab es übrigens auch noch einen 10 Millionen Insider-Kauf vom CEO, vielleicht ganz interessant. Deswegen ist die Aktie gestern auch ganz gut gelaufen, vielleicht auch ein kleiner Hoffnungsschimmer. Wir hatten es ja mal gesagt, also in den USA werden eigentlich immer nur Verkäufe gepostet, wegen den ganzen Optionen, die die haben. Und das machen die zu Cash, ist ja auch ihr gutes Recht. Aber wenn es da mal Käufe gibt, den gab es ja auch bei ServiceNow oder bei Palo Alto Networks, ist es eigentlich schon ein recht spannendes Zeichen, dass die Unternehmen an ihr Unternehmen, dass die CEOs an ihr Unternehmen glauben oder die Mitarbeiter. Genau, ja. Ich habe jetzt als vierten Wert, ich musste ihn ja mitnehmen. Ne? Das ist wirklich die unbeliebteste Aktie ever. Ich habe jetzt PayPal auch mitgebracht. Die ist ja extrem niedrig bewertet jetzt. Ich habe sie, wie gesagt, aus meinem privaten Depot aber auch jetzt verkauft. Ja, aber ich habe sie mitgenommen, weil ja, vielleicht gibt es eine Übernahme, ich weiß nicht, ne? Oder sie berappeln sich doch wieder. Es gab ja schon mal Übernahmegerüchte durch Stripe, war das. Ich weiß es nicht, ne? Aber die muss halt einfach mit dazukommen, weil es der Inbegriff der unbeliebten Aktien in letzter Zeit ist. Ja, und die verdienen natürlich trotzdem weiter viel Geld, haben ein riesen Aktienrückkaufprogramm. Die Aktie hat sich auch so ein bisschen gefangen. Ja, ich rechne nicht mit einem riesen Bounce, aber dass die jetzt noch viel weiter fällt auf dem Niveau, auch unwahrscheinlich. Wobei, kann ja immer weiter runtergehen. Aber PayPal auf jeden Fall ist auch nochmal mit dabei, ne? Damit wir was zu lachen haben.
Definitiv, ja. Also zu den unbeliebtesten Werten gibt es kaum eine Aktie, die da so gut passt. Auf jeden Fall sind wir mal gespannt. Eine, die extrem hart zurückgekommen ist, trotz Monopolstellung, ist Fair Isaac, weshalb ich mich für die Aktie entschieden habe. Ja, die hat richtig auf den Deckel bekommen, was aber auch so ein bisschen daran lag, dass die halt in wirklich absurdesten Regionen bewertungstechnisch dann war, nach dem Run, den die über eine eigentlich börsentechnisch recht kurze Zeit dann hatte, vor allem für so ein Qualitätsunternehmen dann. Aber gerade jetzt so durch das Thema Vantage Score, die jetzt da so ein bisschen so eine Kampfansage macht, haben auch so KI-Disruptionsängste, haben da ein bisschen dafür gesorgt, dass jetzt da einige Angst haben. Die Banken nehmen nur noch Claude dann, um irgendwelche Kredite auszurechnen, was natürlich schwer vorstellbar ist. Sie sind immer noch nicht wirklich günstig von der Bewertung her, aber die sollen weiter deutlich wachsen, also deutlich zweistellig, auch über 20% sogar in den nächsten Jahren, also pro Jahr hingesehen. Und ich glaube, wenn da eben mal sich so wieder zeigt, dass die operativ weiter gut Zahlen liefern werden, dann wird das auch irgendwann mal wieder so ein bisschen für eine Beruhigung im Kurs dann sorgen. Und also ist natürlich unbestritten absolutes Qualitätsunternehmen für diejenigen, die sie noch gar nicht gehört haben. Also man könnte sie so ein bisschen so als die amerikanische Schufa bezeichnen, aber in vielen spannenden Themen dann eben drin. Ich habe auch beispielsweise vor kurzem erst einen ausführlichen Deep Dive auf meinem Kanal zu dem Video gebracht. Also die sind weiter unheimlich stark aufgestellt und werden in der Zukunft auch operativ gesehen weiter wahrscheinlich sehr gute Zahlen dann hier liefern, genau. Nice. Dann, was bei dir, last but not least, etwas aus dem Automobilsektor, da werden sie einfach, oh Gott, wie kann man nur, ist es VW geworden oder Porsche? Erzähl mal.
Nee, genau, es ist ein Nebenwert aus dem Autobereich. Auto 1 kennen wahrscheinlich viele unter wirkaufen-ein-auto.de oder Auto Hero, die tolle
Ralf
Werbung.
Ralf
Schumacher gefällt das. Die haben ja wirklich einen der stärksten Turnarounds überhaupt am deutschen Markt hingelegt in den letzten Jahren, ein Vervielfacher geworden. Und es lief auch zuletzt weiter sehr gut. Man hat die Prognosen mehrfach angehoben. Auch 2025 jetzt richtig gut abgeschlossen. Die Prognosen für 2026 sind auch weiter gut, also weiter deutliches Wachstum. Irgendwie sind aber auch Shortseller jetzt drinnen, ne? Vielleicht glauben die nicht daran, dass es so weitergeht. Die Kurztitel-Analysten sind bei teilweise 30 bis 40 Euro Und die Aktie, die notiert bei 15 Euro mittlerweile nur noch. Die war mal über 30, hat sich jetzt mehr als halbiert in kurzer Zeit. Und ich sehe da keine operative Schwäche bisher. Denn auch hier, auch da herrscht, glaube ich, Disruptionsangst. Ja, man braucht keine Portale mehr wie wir kaufen dein Auto, sondern fragt seinen KI-Agenten so ungefähr. Aber ganz so einfach ist es nicht, denn Auto 1 hat ja auch die Autos im Bestand. Sie bereiten die Autos auf. Also es ist auch ein ziemliches Offline-Geschäft. Ja, die Autos müssen ja dann da in die Werkstätten oder die werden ja begutachtet, um dann zu schauen, was es für einen Preis gibt. Also da ist schon nicht einfach von wegen, ja, alles läuft online. Deswegen sehe ich da auch nicht diese ganz großen Gefahren. Und ja, der Pessimismus ist da gerade sehr hoch, aber eigentlich läuft es operativ gut. Deswegen ist das so ein spannender Nebenwert, den wir auch mal mit reinpacken, damit wir auch mal was Kleineres im Depot haben, ne? Der vielleicht ein Verdoppler wird, aber ja, vielleicht könnte es natürlich auch noch weiter nach unten gehen.
Ja, das ist ja schön an der Börse. Es kann hoch, aber es kann auch runtergehen. Ja, das sind so die typischen Aussagen von den meisten Tradern dann auch auf den Social Media Kanälen. Von hier an kann es hochgehen, aber auch runtergehen oder es kann seitwärts laufen. Das wäre auch was, ja. Dann kommen wir zu meinem deutschen Wert, den ich mitgebracht habe. Einen, der, also, den es wirklich, also richtig geschröpft hat. Ja, und da ist halt so ein bisschen, finde ich jetzt das Motto, der kam auch von einer hohen Bewertung her. Es ist Carl Zeiss Meditec. Ich habe da halt so ein bisschen die Hoffnung, dass hier jetzt so wirklich so alles Negative, was jetzt so auf sie eingeprasselt ist, dann mal so langsam im Kurs mit drin ist. Also der Kurs, also der Chart, das ist einer des Grauens auf jeden Fall. Ja, die Aktie, die läuft seit ja mittlerweile gefühlt Jahren, also wirklich nur noch extrem stark nach unten. Und die hatten auch für dieses Jahr halt einfach noch wirklich sehr schlechte Nachrichten dann. Also Anfang 2026 mussten sie die Prognose nochmal einkassieren. Also die ursprünglichen Ziele, die konnten nicht gehalten werden. Die Margen sind zurückgegangen. Liegt vor allem an der China-Krise, die sie hatten. Da gibt es viele Konkurrenten. Also das ist jahrelang sozusagen der Wachstumsmotor gewesen. Jetzt ist es somit so das größte Sorgenkind dann gewesen. Also hier wurden wirklich drastische Preisnachlässe mussten gegeben werden. Bei einigen Sachen mussten sie sogar die Reißleine ziehen, weil sie gesagt haben, das ist wirtschaftlich nicht mehr tragfähig, weil man ja in China meistens mit Kampfpreisen in den Markt gehen musste. Also lokaler Wettbewerb ist da extrem stark gewesen, aber auch in den USA und eben auch so geopolitisch hat es nicht so gut ausgesehen. Ja, also auch in den Amerikas haben sich so die Investitionen zurückgehalten. Die machen ja so OP-Mikroskope beispielsweise. Ich hatte das auch schon mal gesagt, ich habe mal vor einigen Jahren da auch eine Analyse drüber gemacht, da konntest du sogar online diese OP-Mikroskope benutzen und so. Das ist eigentlich echt cool, wenn man so bei denen mal so auf die Webseite geht. Also da konntest du dann wirklich mal so schauen, wie die in der Anwendung dann funktionieren und dann auch so ein paar Sachen damit machen. Also wie so ein Real-Life-Arzt-Spiel, was man so machen konnte, oder so ein virtuelles, nicht Real-Life, ja. Und negativer Währungseffekt. Also die hatten halt wirklich extrem viele Themen. Dann sind sie auch noch aus dem MDAX abgestiegen, weil sie eben so viel Marktkapitalisierung dann verloren haben. Also das ist so ein bisschen so das Thema dann einfach. Wir haben hier halt trotzdem ein qualitativ hochwertiges Unternehmen, aber da ist so alles schief gelaufen die letzten 2-3 Jahre, was nur so schief laufen kann. Weshalb ich mich für dieses Depot für Carl Zeiss Meditec entschieden habe. Nicht zu vergessen, das ist nicht Carl Zeiss, die für ASML der Zulieferer sind, die sind nämlich nicht an der Börse, da ist nämlich der Name auch recht bekannt dann dafür, also Carl Zeiss Meditec vor allem so für Operationsroboter und ähnliches dann bekannt, aber trotzdem ein wahnsinnig interessantes Unternehmen, wie ich persönlich finde und da eben auch mal gespannt, ob die vielleicht mal wieder, nachdem jetzt so wirklich alles Negative quasi mal bekannt geworden ist, ob noch mehr negative Sachen kommen oder ob es eben auch mal wieder in die andere Richtung geht. Genau, damit ist dann auch die Dauerwerbesendung am Ende. Dieses Depot, wie gesagt, könnt ihr in Zusammenarbeit mit uns und dem Smart Broker gewinnen. Das gibt's auch nur hier bei uns auf dem Podcast oder bei unseren Hauptkanälen. Also wie gesagt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. Schaut euch das gerne mal an. Auch nochmal genau die Teilnahmebedingungen und so weiter. Und wie gesagt, wenn ihr beim Smart Broker ein kostenloses Depot eröffnet, gibt's auch noch ein 30 Euro Amazon-Bruchstück obendrauf. Dann würde ich sagen, wir wünschen euch weiterhin eine gute Woche und hoffen, dass ihr auch am Samstag dann wieder mit dabei seid, wenn die nächste Folge erscheint. Bis dann, macht's gut. Ciao.
Ciao, ciao.